Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Genau heute vor 32 Jahren, am 19. November 1977, hat Schlagersängerin Monika Morell in der Fernsehsendung «Der doppelte Engel» den Fans und allen, die zugeschaut haben, bestätigt, dass sie ihre Karriere abbricht und heiratet. Dabei ist sie dann eine der erfolgreichsten Schweizer Schlagerstars gewesen und ihr Lied «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an» ist millionenmal verkauft worden. Monika Morell hat geglaubt, mit diesem Schritt fange ich für sie ein schönes, erfülltes Privatleben an. Aber es ist leider anders gekommen. Im Februar 2008 ist sie gestorben. Sie ist nur 54 geworden. Der Hans-Peter Gschwend hat die Geschichte von dieser eigenwilligen, sensiblen, aber gleichzeitig starken Frau recherchiert und mit Menschen geredet, die der Monika Morell nahegestanden sind.
Das Leben schreibt nicht auf Papier. Schau mich an, schau dich an. Ein Blatt, das dir die Zeit geschrieben hat, kann auch der Wind nicht mehr verwehen. Das Leben schreibt unter die Haut. Schau mich an, schau dich an. An Zeilen, die in deinem Herzen stehen, kannst du nicht vorübergehen. Frag mich nicht.
Das Leben schreibt nicht auf Papier. Das Lied hat Monika Morell 1975 zum ersten Mal gesungen. Es ist nicht das Lied, das allen in den Sinn kommt, wo ihre Namen gehören, «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an», aber es ist das Lied, das aufs Leben von der Monika Morell am meisten zutrifft.
Das Leben schreibt unter die Haut. Schau mich an, schau dich an. Und wenn man sich auch manchmal selbst belügt, die Zeit zerstört das Glück.
54 Jahre alt ist Monika Morell geworden. Am 12. Februar 2008 ist sie gestorben. In ihrem Leben hat sie Glück erlebt, vor allem in den 5 Jahren, wo sie eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum war, von 1972 bis 1977. Und sicher auch in Zeiten, wo sie Liebe hat gefunden. Wie lang, wie kurz die sie war, bleibt ihr ein Geheimnis. Wie viel in ihrem Leben Geheimnis bleibt.
Sie hat absolut ihr Privatleben uns gegenüber nie in irgendeiner Form erwähnt.
Sagt der Schauspieler Walter Andreas Müller, einer von den wenigen Menschen, die noch in ihren letzten Lebensjahren mit ihr Kontakt hatte. Lebensjahr, wo gäng mehr und auf eine zuletzt fast unerträgliche Art von Krankheit und Leiden sie prägt gsi. Und Lebensjahr, wo sie mit unglaublicher Kraft durchgetragen hat.
Man hat von dieser Kraft erst recht gespürt, dann, je kränker das sie geworden ist. Ich habe eine grenzenlose Bewunderung für die Frau, wie sie mit ihrer Krankheit umgegangen ist, wo ja eigentlich wie eine Lawine ist mir das vorgekommen. Eigentlich jedes Mal sind quasi wieder neue Hiobsbotschaften gekommen, habe ich wieder erfahren, dass das Leiden dazugekommen ist, dass die Sepp-Krankheit dazugekommen ist, dass sie wieder im Spital ist, dann ist sie wieder daheim gewesen, dann ist sie wieder ins Spital gekommen. Und sie hat das mit einer ungeheuren Kraft, hat sie gekämpft, auch gegen all ihre Krankheiten. Und ich habe immer gesagt, also was die Frau an Schmerzen und an wirklich Unbill eigentlich hat müssen ertragen, das ist unwahrscheinlich gewesen. Und ich glaube, sie hat wirklich noch mehr Kraft entwickelt, wahrscheinlich, als sie schon seiner Zeit gehabt hat, wo sie einfach gefunden hat, mal, ich will Schlagersängerin sein, ich will Karriere machen. Und das hat sich, glaube ich, später noch fast potenziert.
Eine Kraft, die umso mehr beeindruckt, als Monika Morell, klein und zierlich, nicht gewirkt hat wie jemand, der im Leben nichts anhaben kann.
Die allererste Assoziation war sicher für mich, dass ich eine sehr fragile, sehr feine Frau eigentlich getroffen habe, wo sogar nichts zu tun hat mit dem Schlager-Image, wo man ihr natürlich dank dem Hit, ich fange nie mehr an einem Sonntag an, irgendwo eigentlich, ich würde fast sagen, andichtet hat.
Es ist erstaunlich. Texte von der Schlager von der Monika Morell kann man hören wie Prophezeiungen für das, was sie erlebt hat, nachdem sie ihre Karriere als Sängerin freiwillig und abrupt aufgegeben hat, im Jahr 1977. Für die Öffentlichkeit ist das sicher der sichtbarste Einschnitt in ihrem Leben gewesen. Für sie selber aber hat es wahrscheinlich viel einschneidendere Einschnitte gegeben. Vielleicht. Wer weiss es? Heute können wir nur noch Menschen fragen, die mehr oder weniger nach zu ihr gelebt haben. Wie viel mehr, wie viel weniger, auch da, wer weiss es? Ein paar von diesen Menschen reden in diesem Doppelpunkt über die eigenartige, eigenwillige und letztlich zurückgezogene Frau. Und daraus ergibt sich ein Mosaik, das in den wichtigsten Zügen wahrscheinlich stimmt, aber das nicht mehr ist als ein Mosaik, das vielleicht auch Angst zusammengesetzt werden müsste, um wirklich zu stimmen.
Frag mich nicht, schau mir nur einfach ins Gesicht. Frag mich nicht, was ich vergessen will.
Wir können Monika Morell nicht mehr ins Gesicht schauen und es heisst sowieso nur wenige können. Auch wenn sie an Konzerten und am Fernsehen auftreten. Wer sie dort gesehen hat, ist zwar auch sie selber gewesen, aber in einer Rolle, die wahrscheinlich nicht ihre eigentliche Lebensrolle war. Und in einer Rolle, die von Legenden gedreht wurde, die noch gerne weiterleben, auch wenn sie nicht stimmen. Wir können ihr nicht mehr ins Gesicht schauen, aber wir können ein bisschen ins innere Gesicht hören und probieren, den Menschen zu spüren. Und mit einer Legende können wir aufräumen, mit der von diesem schicksalshaften Sonntag.
Es war ein Sonntagmorgen und ein Regenbogen sagte mir, das wird ein schöner Tag für dich. Als es Mittag wurde und kein Tommy kam, verlor die Sonne ihren Glanz für mich. Bis zum Abend saß ich, denn der Sonntag sollte unser schönster Tag im Leben sein. Doch dann kamen sie und sie sagten mir, dein Tommy kommt nie mehr heim. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen. Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an, weil ein Sonntag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen, denn das Leben wird immer weitergehen.
Keine Legende ist, mit dem Lied hat die Erfolgskarriere von der Monika Morell angefangen. 1972 war das. 20 Wochen lang war es in der deutschen Hitparade, 15 Wochen lang die Nummer 1 in der Schweizer Hitparade. 1,5 Millionen Mal ist die Single verkauft worden. Aber Legende ist, dass Monika Morell in diesem Lied tatsächlich erzählt, wie ihre erste grosse Liebe, der Thomas im Lied, gestorben ist. Angeblich bei einem Töffunfall, wie man in den Zeitungen hat lesen konnte, und wie es bis heute im Wikipedia-Artikel über sie im Internet steht. Das sei nicht so gewesen, sagt der Mann, der tatsächlich die erste Liebe von der Monika Morell war und auch ihre Begleiter in den letzten Lebensjahren, der Uli Eberhardt.
Das ist Legende.
Und das wisst ihr, dass es Legende ist, ja, weil sie es euch gesagt hat? Und wie ist die Legende zustande gekommen? Hat das einfach ein Journalist sich überlegt? Oder?
Nein, aber es ist so. Ich denke, In dem Schlagerding tut man natürlich schon etwas sagen und man hat sie wahrscheinlich mal eine Antwort geben.
Aber sie hat einen Menschen verloren, den sie sehr gerne hatte.
Es ist nicht der Fall, wie sie ihn gesungen hat. Es ist ein Verlust von etwas, was sie hatte, wo jetzt einfach schön literarisch gemacht worden ist.
Ob Monika Morell mit diesem Lied tatsächlich den Verlust von einer grossen Liebe betrauert hat, weiss vermutlich nur sie. Aber dass dieser Text die literarische Umsetzung von einer Erfahrung von der Monika Morell wäre, kann gar nicht sein. Zeugen, der Verfasser von diesem Text, der Schlagertexter Gerd Gudera.
Später, also, die hat es ja immer erzählt, ne, dass das also genau zu ihr gepasst, dass es ihr praktisch ihr passiert ist und so. Ne, ja.
Aber das stimmt ja so nicht, oder?
Naja, gut, ein bisschen vielleicht. Kleines bisschen gemogelt ist vielleicht der Zeit, das kann schon sein.
Wenn wirklich die Monika Morell selber gesagt hat, sie hätte den Tommy durch einen Töffunfall verloren, so ist es wahrscheinlich das einzige Mal, dass sie ein klein bisschen gemogelt hat. Denn das passt überhaupt nicht zu ihrem Charakter. Sicher aber ist, dass der Gerd Gudera noch gar nicht für die Monika Morell geschrieben hat, als er diesen Text verfasst hat. Und auch der Komponist und später Produzent von ihr, der P.P. Ederer, hat noch keine Sekunde an ein Lied für die Monika Morell gedacht, wo nicht die Melodie eingefallen ist.
Bevor wir sie jetzt bei uns hatten, haben wir noch gespielt in Arosa 1972. Es war unser letztes Arrangement in Arosa. Wir waren 15 Jahre lang in Arosa im Winter. Und der Ederer ist runtergekommen in der Früh und hat gesagt, du Gerd, mir ist eine schöne Melodie eingefallen. Oder? Ja, wie gefällt dir das? Und das Klavier hingesetzt und hat gespielt. Ich habe gesagt, das gefällt mir, das ist schön. Da. Und dann bin ich auf mein Zimmer gegangen und innerhalb von 2 Stunden habe ich den Text geschrieben gehabt. Ganz einfach so, ohne irgendwelchen Anhalt.
So viel zur Legende vom Tod von dem Tommy. Aber das Entscheidende ist nicht, dass gar kein Tommy an einem Töff-Unfall gestorben ist. Das Entscheidende und Unglaubliche ist, dass 10 Jahre später, 1982, die Monika Morell ihr erstes und einziges Kind geboren hat, das Tommy getauft hat, und dass das Kind gleich darauf am plötzlichen Kindstod gestorben ist. Vielleicht hat sie darum noch einmal das Lied öffentlich gesungen, 23 Jahre, nachdem sie von der Schlagerbühne abgetreten ist, krank schon im November 2000. Es war in der letzten Sendung von «Schlag auf Schlager» vom Schweizer Fernsehen. Begrüßt hat sie der Sängerkollege und Moderator von dieser Sendung, der Leonard.
Monika Morell, eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen, die die Schweiz je hatte. Und obwohl sie vor einigen Jahren in einem Zeitungsinterview wegen einer schweren Krankheit noch gesagt hat, ich werde nie mehr als Sängerin auftreten, ist sie heute Abend unser Gast. Ganz herzlich willkommen, Monika Morell.
Danke vielmals. Danke vielmals.
Monika, als ich dich vor 3 Jahren schon angefragt habe, bin ich im Schlag auf Schlager würdest mitmachen, hast du ganz bestimmt gesagt, nein, du gehst nie mehr ins Fernsehen. Wieso hast du jetzt deine Meinung geändert?
Es ist das letzte Schlag auf Schlager. Und ich bin von verschiedenen Seiten bearbeitet worden. Du weißt von wem, unter anderem. Und ich bin sehr gern gekommen.
Aufgehört hast du 1977, eigentlich aus Liebe, weil du geheiratet hast. Aber die Ehe hat sich dann, glaube ich, später leider ein bisschen als Flop herausgestellt, wie du selber sagst.
Ich muss sagen, ich habe enorm Lehrgeld gezahlt, aber geschafft hat es mir nicht.
Und hast du es nicht bereut, dass wegen dem Mann jetzt eigentlich deine Sängerkarriere, die ja wirklich enorm gelaufen ist, an Nagel gegangen hast?
Ja, nein, weil er allein ist ja nicht schuld gewesen, dass ich aufgehört habe, sondern ich kann ja an sich auch wollen aufhören.
Jetzt haben ja viele Leute das Gefühl, wenn man so im Rampenlicht steht, dann ist man immer auf der Sonnenseite im Leben, es geht einem immer gut. Aber du hast eigentlich einige sehr schwere Schicksalsschläge müssen in Kauf nehmen.
Ja, das ist halt, das ist in jedem Leben, gibt es hoch und tief und ich glaube, ich komme ganz gut zu Schlag mit meiner Krankheit. Und ja, irgendwie hat es mir auch geholfen, mein neuer Freund. Und mein Arzt sagt, er täte mir gut. Und ich glaube, er hat recht.
Und du bist auch jemand, wo, obwohl er selber eigentlich eben, manche Schwierigkeiten hat, wo es nicht immer so gut geht, eigentlich gleich nur den anderen hilft. Du hilfst anderen Menschen. Du hast zum Beispiel dein Honorar von heute Abend sofort Wohltätigkeitsorganisation Denk an mich gespendet. Mhm. Du bist jetzt dran, ein Tierheim aufzubauen, zusammen mit dem Walter Andreas Müller.
Jawohl. Und das macht sehr viel Freude. Also wir hatten grosse Schwierigkeiten, weil es immer Einsprachen gegeben hat, von wegen Lärmbelästigung und so. Aber jetzt haben wir anfangen und bis Mitte nächstes Jahr soll es fertig sein.
Und wie sieht es denn mit dem Singen aus? Ich glaube, so viel, ich weiss, du hast zumindest nur mit deinen Nachbarskind ab und zu singen.
Es hat ein bisschen abgegeben, weil die Generation der Kleinen, die ist jetzt quasi zu erwachsen für mich, die hört jetzt andere Musik. Und die Nächsten, die kommen, die müssen zuerst noch gross genug werden, um Grosseltern zu haben, die Fan von mir.
Also ich denke, nach dieser Sendung werden sie ganz bestimmt wieder kommen. Auf jeden Fall, heute Abend machst du eine Ausnahme und singst nicht nur für die Nachbarskind, sondern für uns alle. Mhm. Du dürftest eigentlich auf die Bühne bitten. Und sie daheim können sich jetzt noch einmal freuen über den Titel, der 1973 über ein halbes Jahr lang Nummer 1 in der Schweizer Hitparade war. Monika Morell mit «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an».
Das kurze und letzte öffentliche Gespräch vom Schlagersänger Leonard mit der Monika Morell wirft kurze Schlaglichter auf eine ganze Zielte von wichtigen Zügen im Leben von der Monika Morell. Zeug, die in diesem Doppelpunkt jetzt noch mehr Profil sollen bekommen. Was die Schlagersängerinnenkarriere und was die Musik für die Monika Morell bedeutet hat. Die Suche nach Liebe und Verlust, die sie dabei erlebt hat. Wie sie so Verlust und ihre Krankheiten getragen hat. und was er die wenigen Leute bedeutet hat, was er bis zuletzt begleitet hat.
Wie kann ich vor dem Leben bestehen? Wohin und welchen Weg soll ich gehen? Ich finde vieles nicht gut, doch Rebell zu sein, da fehlt mir der Mut. Wie bin ich und wie möchte ich sein? Ich war mit meinen Zweifeln allein. Dann habe ich deine Augen gesehen. Da fing ich an, die Welt zu lieben und alle Menschen auch so wie sie sind und wieder an das Glück zu glauben.
Vielleicht ist es so der Monika Morell gegangen, als sie sich mit 16 in Uli Eberhard verliebt hat.
Wir haben zwei Häuser nebeneinander gewohnt. Und sie war Nachbarsmädchen mit 16 und ich mit 20. So haben wir sich ganz normal kennengelernt.
Hat er auch eine spezielle Beziehung schon gehabt oder seid ihr einfach Nachbarkind?
Nein. Ich war für sie ihre erste grosse Liebe. Für mich war es nicht die erste Frau. Und ja.
Vorher hat Monika Morell vor allem ihrer Familienliebe gefunden. Genau gesagt, im Haus von der Familie, was sie adoptiert hat. Noch genauer gesagt, bei den Hauseltern von den Adoptiveltern.
Sie hatte eine Pflegmutter, die Luise Meier, und das war für sie wie eine Mutter, die übrigens erst jetzt letztlich gestorben ist, also nach dem Moni. Und die Luise Meier ist für sie eigentlich eine Ersatzmutter. In dem Haushalt, dem Zeltweg, hat es eine Köchin und die Haushälterin in dem vornehmen Zürcher Haus. Und die beiden sind eigentlich ihre Ansprechpartner gewesen. Natürlich hat sie ihre Mutter gehabt. Ihre Mutter war streng gewesen. Klar, Zürich, gern Bridge gespielt, war ein Bridge-Haushalt gewesen. Und die Wärme hat sie sicher wieder Sisa gefunden.
Die Rede ist hier von der Adoptivmutter und Sisa ist eben die Haushälterin, die Luise Meier. Natürlich hat Monika auch eine liebliche Mutter gehabt, aber sie ist so früh weggegeben worden, dass sie sich gar nicht an sie erinnern kann.
Sie hat dann mal herausgefunden, wer sie ist, also, aber hat sie gar nicht kennenlernen. Ich habe sie mal gefragt, hast du nicht kennenlernen? Sie hat gesagt, nein, ich bin ein Wirtz und ich bleibe Wirtz.
Mit dem kommt der Charakterzug von ihr zum Vorschein, wo alle bestätigen, was sie kennt haben.
Sie war ein sehr konsequenter Mensch, darum hat sie dann, als sie aufgehört hat, einfach auch aufgehört und nicht irgendwie weitergezogen. Und die Konsequenz zeigt sich eigentlich im ganzen Leben.
Ein Charakterzug, den er sicher zu gut gekommen ist im Leben und ein Charakterzug, der vielleicht zu den guten Folgen von der strengen Erziehung im Haus der Adoptiveltern gehört hat. Die haben sie sicher gern gehabt, haben sie gefördert, sie hat die Matur gemacht, hat Musikunterricht bekommen. Was offenbar gefällt hat, ist die Nestwärme. Und das hat vermutlich nicht nur mit der grossbürgerlich-zürcherischen Herkunft der Adoptiveltern zu tun, sondern auch mit dem Alter von denen.
Die Familie Wirtz hätte gerne ein Kind gehabt. Die Familie Wirtz ist Wirtz Römer. Die Nora Römer ist von den Römern, denen hat das Tagblatt gehört und so. Die haben Stadtpräsidenten gehabt, so. Also ist eine alte Zürchfamilie. Und der Wirtz Kabis hat er das übernommen geheißen und so. Die haben schon ziemlich spät geheiratet und haben kein Kind bekommen und haben das Kind adoptiert.
Schon in früher Jugend hat Monika Morell gesungen.
Sie hat sehr oft am Abend draussen auf der Wiese hat sie mir vorgesungen. Ich noch nicht die berühmteste Stück, aber sie hat dort angefangen. Sie hat Gesangsunterricht gehabt, sie ist dort noch ins Gymnasium gegangen und hat gesungen und Gitarre gespielt.
Ihr grosses Vorbild war Joan Baez. Sie ist Idol von der Hippie- und 68er-Generation. Ihre Gesangslehrerin, Schauspielerin und Sängerin Erna Brunel. Und die hat sie auch mit diesen zwei Männern in Kontakt gebracht, die als Produzenten, Komponisten und Textdichter hinter der Karriere von der Monika Morell stehen, mit dem Pepe Ederer und dem Gerd Gudera. Die beiden Musiker sind zusammen mit dem Walter Leikauf bekannt gewesen als Nilsson Brothers. Das Schlagertrio hat unter anderem mit der deutschen Fassung vom Lied von Tom Dooley grossen Erfolg gehabt. Der Pepe Ederer hat die Tochter vom Unternehmer Oskar Weber geheiratet und auf Empfehlung und mit dem Geld vom Schwiegervater Zerliberg ein Produktionsstudio eingerichtet. Dort haben damals nebst der Monika Morell die bekanntesten Schweizer Schlagersänger ihre Lieder aufgenommen, die Piera Martel zum Beispiel. Und in das Studio hat Erna Brunel die Monika Morell eingeführt. Der Gerd Gudera erinnert sich.
Die hat auch so junge Leute Schlager ausgebildet, also ein bisschen Text, war eine relativ alte Frau aus dem Showbusiness auch, ne? Ja? Erna Brunel. Ne? Und bei der war die Monika Morell. Da hast du Gesangsstunden genommen bei ihr dort. Und die hat dann von uns erfahren, also wir waren ja in der Branche bekannt damals, wir haben da eben die Produktionsfirma gerade gegründet gehabt, Startheim Musik. Und dann hat sie die Monika zu uns gebracht.
Der Pepe Ederer und der Gerd Gudera haben ihr vorgeschlagen, das bereits vorhandene Lied «Ich fange nie mehr was an einem Sonntag an» zu singen. Und mit dem Erfolg hat die junge Monika können ihren Traum erfüllen, professionelle Schlagersängerin zu werden. Sie hat dann Biologie studiert, aber die Musik am Studium vorzogen. Sie ist am Ederer als Komponist und Produzent und am Gudera als Texter treu geblieben. Der Gudera hat, später zusammen mit der grössten deutschen Schlagertexterin Irma Holder, sämtliche Lieder von der Monika Morell textet. Sie ist eine Profischlagersängerin geworden, ein Star, aber ein Star ohne Starallüre. Und es war einfach, mit ihr zusammen zu arbeiten.
Sie war so ruhig und intelligent, aber unheimlich, wie soll ich sagen, diszipliniert und einfühlsam. Ne? Also wenn die ihre Lieder gesungen hat, die haben sie kaum zweimal machen müssen im Studio. Sie hat fast jeden Titel gerade drauf gesungen. Da. Und dann gerade noch in Englisch und in Französisch und in Italienisch. Und also es ist wahnsinnig gewesen. Ja.
Nachdem sie mal im Geschäft war, hat man ihr die Titel auf ein Lied geschrieben. Hat sie auch selber Ideen dazu geliefert?
Und wie, weil sie bekannt haben?
Nein, wir sind eigentlich meistens mit so 3, 4, 5 Vorschlägen gekommen, so bevor der Text fertig war, einfach mit den Ideen. Ne? Und dann hat sie schon gesagt, ja, das und das und das, das gefällt mir jetzt sehr gut. Zum Beispiel, was wäre, wenn ich dieses Mädchen wäre, ne? Oder viele Mädchen denken wie ich und so. Ne? Diese ganzen, ne? Deine Tränen von heute. Ne? Und das sind alles so Sachen, also wo sie dann schon gesagt hat, ja, das wird mir gefallen. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten.
Es war in der kleinen Taverne, so am Rand von Sevilla. Ganz intim und verträumt. Dort hat doch ein großer Torero nur aus Liebe zur Liebe seinen Stierkampf versäumt. Denn er tanzte mit mir, dachte nicht an den Stier, bei Flamenco und rotem Wein. Selten hat Sevilla so gelacht, voll ist die Arena, plötzlich steht der Stier.
Das ist eines der ganz wenigen lustigen Lieder, die Monika Morell gesungen hat. Und auch das hat einen melancholischen Grundton. Hat sie eigentlich, zumindest in dieser äusserlich erfolgreichen Zeit, das Leben auch geniessen können? Hat sie können lachen?
Sie war schon fröhlich auch und lustig und so. Wir haben viel gelacht und so. Aber sie war immer ruhig. Sie war nie so, dass sie sich nach vorn gedrängt hätte oder dass sie so. Sie war einfach ruhig, gell? Ja. Ja. Ich war ja ein paar Mal mit ihr beim Dieter Thomas Heck in der Hitparade in Berlin, war sie ja ein paar Mal drinnen. Ne, ja. Da ist sie ist irrsinnig gut angekommen bei den Leuten. Ja. Aber sehr verletzlich. Also man hat sehr aufpassen müssen, dass man sie nicht irgendwie am falschen Ding trifft. Also dann war sie war sehr schnell verletzt. Ja, ja.
Verletzlich, aber hart, wenn sie einen Entscheid getroffen hat. Das vordergründig eindrücklichste Beispiel, eben der Entscheid 1977, ihre Karriere als Schlagersängerin aufzugeben.
Ja, ja, sie hat auf einmal gesagt, einfach jetzt will sie nicht mehr. Ja, ja.
Genauso trocken hat sie ihren Entscheid in der Fernsehshow zum Doppelten Engel am 19. November 1977 öffentlich bestätigt und am Moderator Werner von Esch knapp erläutert.
Monika, ich habe gehört, dass Sie heiratet.
Das ist kein Skript.
Jawohl. Und dass Sie Wirtin werden, also eine Kollegin von mir. Und dass Sie auch aufhören zu singen, wenigstens öffentlich singen. Das stimmt. Ja. Ist es nicht ein bisschen schwer gefallen, den Entschluss zu fassen, nie mehr öffentlich zu singen?
Ja, also ganz leicht gefallen ist es mir nicht, aber wenn man in dem, was man nachher macht, einen Sinn sieht, dann ist es nicht so schlimm.
Der Gerd Gudera weiss allerdings, dass nicht nur der Entscheid zu heiraten der Grund war für das Abbrechen von der Schlagerkarriere.
Nicht ganz, würde ich nicht sagen. Nein, sie hat ja sowieso ganz klar ihre Meinung gehabt. Immer. Wenn sie etwas nicht wollte und wo, dann hat sie es nicht gemacht. Und sie konnte es sich ja leisten, sie war ja reich.
Auch da, was der tiefste Grund war, hat nur sie gewusst. Was alle bestätigen, was sie kennt haben. Die Monika Morell war im Grunde keine Showbusinessfrau. Was ihren Erfolg ausgemacht hat, war ihre Stimme und ihre Echtheit. Und gerade die hat sie vielleicht daran gehindert, in diesem Business innen zu bleiben.
Er war so anders als die anderen und ich war in seinen Händen wie der Anfang eines Werkes und er wollte es vollenden. Ich brauchte nicht mehr selbst zu denken, nichts entscheiden, nichts begreifen. Er begann mit einer Feile mir die Kanten abzuschleifen. Und dazu sang er, ich liebe dich. Ich glaubte ihm und fühlte mich und fühlte doch von Anfang an, dass er mich nie verändern kann.
Die Monika Morell hat sich immer wieder auf Liebe eingelassen. Und, so sieht es wenigstens aus, nie hat sie für lange Zeit Erfüllung gefunden. Auf jeden Fall nicht die Erfüllung, die sie gesucht hat. Die Ehe, die sie nach dem Rücktritt von der Schlagerbühne ist eingegangen, ist nach kurzer Zeit gescheitert. Ihrem letzten Freund, Ueli Eberhard, hat sie Gründe angetönt.
Da habe ich sie gefragt, wieso hast du denn geheiratet? Erstmal war ein Restaurateur, also ein Beizer in Winterthur. Und dort ist sie her und hat jetzt Buffet gemacht. Sie, die Nobli, Moni Wirtz-Römer, hat dort das Buffet gemacht und hat ihre Gesangskarriere aufgehört. Und sie haben gesagt, das ist ein kalter, herzloser Beschreibung, ich habe nie kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, ich habe von daheim weg wollen. Das ist wie viele Frauen dazu mal einfach nur können heiraten, wenn sie nicht weggehen wollen. Das hat sie gemacht. Und dann hat sie sich aber scheiden lassen und ist dann auf Volkertschwil gezogen. Dann ist sie frei gewesen, hat sie schon genug eigenes Geld gehabt vom Singen. Sie hat sehr gut Geld verdient damit. Und sie war sparsam und ist dann gegangen. Und dann hat sie das erste, zweite Mal kennengelernt, den Vater von ihrem Sohn.
Das war eben der Tommy, der wirklich gestorben ist. Sehr früh am plötzlichen Kindstod. Warum das sie einen Tommy genannt hat, wie der im Lied, wissen wir nicht. Vielleicht hat sie damit eine verlorene Liebe, die sie mit dem Lied in Verbindung gebracht, zurückholen. Zurückholen im Kind, das lebt, mit ihr aufwächst und ein Leben hat, über ihr Leben hinaus. Aber sie hat das Kind verloren. Jetzt ist tatsächlich der Tommy gestorben. Und die Erschütterung hat auch die zweite Ehe niedergedreht.
Also die zweite Ehe ist gescheitert, ja, ich denke am Tod von dem Kind. Aber sie ist immer noch am Gehangen und er ist nebenher gestorben. Wissen Sie, sie als adoptiertes Kind und so, sie hat vielleicht ganz eine eigene Vorstellung gehabt, was Familie ist. Und dann ist der Inhalt von dieser Familie das Kind weg, das ist dann... Sie hat in der Stube immer Fotos vom Vater und vom Kind. Das ist aber normal, hat jeder Mann. Aber sie hat da jedes Mal gesagt, heute wäre der und der Tag. Also, sie war melancholisch, ja. Nicht darüber hinwegkommen, würde ich nicht sagen. Sie hat sich dann sehr wieder geöffnet, auch durch den Beruf da und so. Also, da hat sie wieder aufgelebt und dann ist sie leider krank gekommen.
Der Beruf, das war nicht mehr das Singen, sie ist Übersetzerin geworden. Und nach dem wahrscheinlich schlimmsten und doppelten Verlust, zuerst das Kind, nachher der Mann, hat sich Monika Morell an ihren ersten Freund erinnert, was sie 16 war, der Ueli Eberhard. Trennt haben sie sich damals, sagt er.
Ich glaube, das ist bei jungen vielen. Man hat eine Beziehung und es geht auseinander. Und sie war noch in der Mittelschule und ich war anfangs erwachsen. Dann denke ich, man ist neugierig und alles. Aber nicht aus Bösartigkeit, weil man sich nicht mögen, sondern wirklich, wie es so geht.
Der Ueli Eberhard hat dann geheiratet, hat Kinder und führt ein Auktionshaus. Und die Monika Morell, wieder allein, hat ihm einen Brief geschrieben.
Ja, sie hat mir einen Brief geschrieben. Sie hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, ja, was ich mache und so. Sie hat ja weiterhin von mir immer Notizen bekommen, also vom Geschäft habe ich sie immer auf der Liste gehabt. Und dann hat sie mir geschrieben und dann sind wir zusammengekommen. Das ist jetzt etwa 11 Jahre her oder so. Ja. Und haben dann eigentlich zuerst ganz eine schöne Zeit gehabt. Weil dort hat sie nur, also nur MS gehabt. Ich meine, was soll ich sagen? Das war bei ihr schon nichts. Und haben wir können reisen und alles. Und dann ist aber dann sehr gleich ihr Krebs gekommen.
Weißt du, wenn man wartet auf etwas und es kommt nicht, wie die Angst jede Hoffnung zerstört. Weißt du, wie die bösen Gedanken mit dir spielen, wenn die Stunde zur Ewigkeit wird? Doch für den großen Strom der Zeit ist das alles eine Kleinigkeit? Deine Tränen von heute für dein Schiff in die Vergangenheit. Bring die Sorgen an Bord und lass es weiterziehen. Und der Wind trägt dich fort in das Zauberland Vergessenheit, wo die Rosen
mit den Krankheiten, der Polyneuropathie, die ähnliche Symptome hat wie Multiple Sklerose und sozusagen drüber rüber an einem Zungenwurzelkrebs, hat die gang schwerere Leidenszeit angefangen, wo der Walter Andreas Müller darüber gesagt hat.
Sie hat das mit einer ungeheuren Kraft hat sie gekämpft, auch gegen all ihre Krankheiten. Und ich habe immer gesagt, also was die Frau an Schmerzen und an wirklich Unbill eigentlich hat müssen ertragen, das ist unwahrscheinlich gewesen. Und ich glaube, sie hat wirklich noch mehr Kraft entwickelt wahrscheinlich, als sie schon seinerzeit gehabt hat, wo sie einfach gefunden hat, mal, ich will Schlagersängerin sein, ich will Karriere machen. Und das hat sich, glaube ich, später noch fast potenziert.
Ein paar Jahre lang hat sie mit dem Kämpfen gegen die Krankheit können ein einigermaßen normales Leben führen. Sie hat sich an der Firma von Uli Eberhard finanziell beteiligt, ist offizielle Teilhaberin geworden und die beiden haben auch gemeinsam die finanziellen Angelegenheiten erledigt. Auch noch in dieser Zeit, als sie wegen Krebs nicht mehr reden konnte und sie sich mit SMS oder Zetteln müssen verständigen.
Wir hatten einen Zettel. Ich fand es komisch, wir hatten schon einen Zettel, was sie zu tun haben und so. Oder was sie noch wünscht, so, alles Mögliche. Wir haben auch gemeinsam, die Firma gehört uns gemeinsam, also ihre zu 40, mehr zu 60%. Und wir haben das ganze Büro, die Überweisung, haben wir immer für ihn ausgemacht. Sie hatte einen Computer gehabt und sie ist dann hinter mir gestanden, ich habe sie eingetragen und sie hat darauf geschrieben, CS Online, 11.11. oder so. Ja. Und nachher hat sie auch ihre Freundin gesagt, wir müssen Büro machen.
Solange dass sie rausgehen konnte, hat sie auch aktiv gemeinnützige Organisationen unterstützt. Die Aktion Denk an mich von Radio DRS zum Beispiel, am Kinderarzt Beato Cello seine Spitäler zu Kambodscha, Rega und die Krebsliga. Die vier hat sie im Testament auch als Erben eingesetzt. Ein Beispiel für ihre Art, sich für einen Zweck einzusetzen, den sie gut findet, erzählt der Tierarzt Dr. Rico Hauser. Er hat in Vellanden nebst seiner Praxis ein kleines Tierheim geführt und Monika Morell, eine grosse Katzenfreundin, hat eine Katze aus diesem Tierheim übernommen, wo ihr erstes Büsi eingeschläft werden musste. Der Rico Hauser hat die Frau dann als Monika Wirz kennt und keine Ahnung gehabt, dass das die Monika Morell ist.
Die Frau ist mit dem Büssi in die Praxis gekommen und hat gesagt, sie, das ist dann aber auch noch ein erbärmliches Tierheim. Und ich gesagt, ja, was wollen wir machen? Wir finden nichts Neues, wir sind schon so lange am Suchen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, wo haben sie denn? Und dann habe ich das Zeichen gemacht mit den Fingern, also ich habe das Geld deuten, sagt sie, das ist doch kein Problem. Ich habe gesagt, wie darf ich das verstehen? Das braucht ein Telefon, hat sie gesagt. Und wie viel braucht ihr denn? Da habe ich gedacht, ich sage gerade mal eine rechte Summe. Ich habe gesagt, 1 Million. Dann sagt sie, gut, gebt mir ein Telefon. Ich habe ihr den Hörer in die Hand gegeben. die hat mit ihrem Bankfachmann geredet. 3 Tage später haben wir die Million auf unserem Konto gehabt.
Monika Morell ist aktiv worden in der Stiftung, die das Geld verwaltet hat, auch in der Baukommission.
Wir haben dann gleich gesehen, dass die Million nicht langt. Und sie hat gesagt, gut, ich tue nochmal 800'000 Franken dazu. Mit eigenen Mitteln haben wir das Grundstück gekauft. Mit diesen 1,8 Millionen plus 1 Million, die wir aus Spenden bekommen haben, haben wir dann können ein schönes Tierheim bauen, das etwa 3 Millionen gekostet hat.
Solange das nicht noch der Krebs zu ihrer Polyneuropathie ist dazugekommen, hat sie etwas von ihrer fortschreitenden Krankheit erzählt.
Das hat sie gemacht und wir haben immer gestaunt, wie diese Frau trotzdem noch sehr lebensoptimistisch war. Sie hat immer gesagt, «Hör mal, Rico, es gibt Leute, die noch schlimmer dran sind wie der ich.» Und das hat mir so einen Eindruck hinterlassen.
Bis gestern war für mich die ganze Welt okay, denn jeder hat gesagt, ich bin dein Freund. Seit heute weiß ich so ein Wort, das gilt ja nur, Schatten in mein Leben fiel, da liefen alle fort aus meiner Welt, so wie das Glück. Ich höre nur noch meine eigene Stimme und das Echo kommt zurück. Hallo, ist denn hier keiner? Was ist los in diesem Haus? Hier ging
«Hallo, ist denn hier keiner?» Ein Lied aus dem 1975, eines von diesen Lieder, das wie eine Prophezeiung aufs spätere Leben von der Monika Morell tönt. Mit dem Krebs ist die Situation so schlimm geworden, dass Monika Morell sich ganz auf ihr Haus und wenig Leute zurückgezogen hat. Eine letzte Freundin, eine Putzfrau, eine Pediküre, ein Nachbarpaar, das sie zum Einkaufen gefahren hat, ein Taxichauffeur für Transport ins Spital und vor allem natürlich der Uli Eberhardt, was er bis zum Tod umsorgt und unterstützt hat. Eine erste Operation konnte der Krebs nicht können, ganz entfernen. Für die Bestrahlung hat sie müssen Zähne ziehen. Am Schluss hat man ihren Kiefer müssen mit Knochen und Haut vom Bein ersetzen. Und sie hat sich müssen durch eine Magensonde ernähren.
Sie hat gern gut gegessen. Und sie hat die Weihnachten die ganze Leber geholt. Und dann, nachdem sie nicht mehr können essen, hat sie mir die Frage gesagt, ich kann doch nicht essen. Da können sie nicht nehmen. Also ich kann nicht. Ich kann nicht da sitzen und essen. Sie haben gesagt, iss doch etwas. Ich kann nicht.
Der Krebs hat ihr das Gesicht so entstellt, dass sie nicht mehr wollen hat, dass man sie besucht. Das hat zu fast grotesken Situationen geführt. Der Walter Andreas Müller.
Also ich habe fast ein Jahrzehnt in Ettmatingen gewohnt und habe nicht gewusst, dass Monika wirklich luftlinienmässig 50, 60 Meter oder so ungefähr von mir weg gewohnt hat. Also es war jemand, der sich tatsächlich vollkommen zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit, schon längere Zeit.
Ihr Liedertexter, der Gerd Gudera, hat am Anfang von diesem Doppelpunkt erzählt, dass Monika Morell bei aller inneren Kraft und dem starken Willen, den sie hatte, auch sehr verletzlich war. Und wenn man sie verletzt hat, hat sie unversöhnlich reagiert. Das hat sich begreiflicherweise mit der Krankheit, was in den Leuten fast hilflos ist, ausgeliefert war, verstärkt. Zu ihrem 50. Geburtstag, 4 Jahre vor ihrem Tod, haben die Mitarbeiter vom Tierheim Strubeli, was sie so grosszügig unterstützt hat, ihr eine Freude wollen machen.
Sind sie gekommen und die Sekretärin oder die Mitarbeiterin vom Strubeliheim hat ihr einen Kuchen gebracht. Also, ja, und hat nicht daran gedacht, dass sie die letzten Jahre ja mit einem künstlichen Mageneingang gelebt hat und den Kuchen nicht können essen. Und da hat sie, und das ist, was ich, nicht jedes Positive ist das Negative. Ihre Konsequenz und ihre absolute Verlässlichkeit ist dann gewesen, sie gesagt, dann tritt ich aus, will ich nicht mehr, Punkt. Und hat dann, das Tier haben schon gar nicht bedacht. Und dann ist sie konsequent und sie ist gar nicht mehr auf das Thema zu sprechen gekommen.
Konsequent ist sie aber auch gewesen, indem sie bis zuletzt an den Leuten, die ihr wichtig waren, pünktlich zum Geburtstag gratuliert hat. Auf die Art, wo sie noch kommunizieren konnte. Einem Bewunderer und in gewissem Sinn Nachfolger, am Schlagersänger Leonard zum Beispiel.
Jeden Morgen, also wenn ich Geburtstag hatte, schon morgen früh, also etwa am 7. oder halb 7., ist immer ein SMS schon gekommen, das war immer sie. Also das war eigentlich immer die erste, die mir zum Geburtstag gratuliert hat.
Bis zuletzt hat sie ihre Leidenschaft für den Sport behalten, hat Autorennen und Skirennen verfolgt. Sie war Fan von GC und solange sie noch konnte, ist sie an alle wichtigen Matches von diesem Zürcher Fußballclub gegangen.
Sie hat früher nicht gesagt, GC meine Buben, so herzig und hat da sicher auch einiges gegeben. Also sie hat GC sicher unterstützt. Und GC war schon wichtig und wo GC noch schlecht war, also sie können fürchterlich darüber aufregen und hat mir Zettel geschrieben, was für Pfeifen das jetzt wieder sind. Und, also richtig entrüstend.
Wichtig ist ihr auch die Musik geblieben.
Also sie hat immer Musik gehört. Musik los ist für sie, also, sie hat immer eine Rolle gespielt. Also,
und was für Musik
auch? Sie hat Radio gehört. Sie hat Radio DRS1 hat sie gehört. Das hat sie gehört und vom Morgen früh, ja, sie ist jeden Morgen früh aufgestanden. Sie hat jeden Morgen auf die Morgenstunde nach Gold im Mund gewartet. Sie hat, sie hat absolut klassisch DRS gehört.
Auch klassische Musik hat sie gehört.
Klassische Musik hat sie gehört, aber sie hat alle möglichen CDs, sie hat enorm viel CDs gekauft. Ich glaube, mehr als man kann hören. Aber es war ein bisschen ein Sammeltrieb. Wenn irgendeine Ausgabe war, hat sie die gekauft. Sie müssen denken, sie hat allein im Haus gelebt. Und der Tag ist lang und wenn sie nicht reden können, dann müssen sie immer irgendetwas laufen. Und sie war sehr, sehr genau. Also, sie hat hergeschrieben, Wäsche holen. Also, sie hat sich immer alles aufgeschrieben. Also, dass die Wäschmaschine fertig ist, hat sie gewusst, am 17.28 Uhr hat sie geschrieben, Wäsche holen, 17.28 Uhr. Nicht? Halb bis also.
Dann hat sie auch wieder von der Vergangenheit gelebt, die sie freiwillig hat aufgegeben und die vielleicht doch die schönste Zeit in ihrem Leben war. Der Zeit als Schlagersängerin.
Ich habe viele Videos mit ihr geschaut, wo sie drin vorkommen ist. Das hat sie gern gehabt. Und sie hat ja immer noch von dieser, ist die Swica, oder? Die Dinge, wo die Lizenzen gehen.
Ah,
Suiza. Von Suiza hat sie immer noch Abrechnung bekommen. Das Geld hat sie nicht immer gespendet, aber sie ist stolz. Sie hat gesagt, schau mal, jetzt habe ich sonst viel Geld wieder bekommen für meine Lieder. Und sie hat irgendwo, es gibt einen Tagebucheintrag, heute ist dreimal der Sonntag gekommen, ist das nicht? Ja, also, ganz klar. Und da hat sie noch Freude gehabt daran, aber sie hat abgeschlossen damit. Sie hat nicht auf der Bühne stehen, das war nicht ihr Ziel gewesen. Aber es ist natürlich schon etwas anderes, ich denke, wenn sie daheim sitzen und nicht mehr unter die Leute können und nicht können essen und nicht können, ja. Und dann denken sie sicher mit Wehmut an die Zeit. Das ist mir sehr verständlich.
Und bei all dem und mit den Einschränkungen, die das Leben diktiert, hat sie die Stütze gehabt, die sie gerne gesucht hat.
Das sind überheblich, aber sie hat es allen gesagt, das bin ich gewesen.
Also die Liebe eigentlich.
Ja, das ist. Ich meine, ich bin von Amerika, ich habe mit ihrer Tochter nicht gehabt, ich bin zweimal im Jahr in Amerika, geschäftlich. Und er hat gesagt, jetzt ist es so schlecht, jetzt geht sie. Ich habe gesagt, dann komme ich heim. Aber ich schaffe es erst, ich meine, Flüge umbuchen, also ich schaffe es erst so. Ich habe es geschafft, Frau Doktor Nick. Und ich habe Frau Doktor Nick hat mir schon auf Combox geredet und gesagt, ich soll nicht erst schon, sie sehen nicht im Zimmer, sie sehen im Notfall und ich soll mich zuerst bei ihnen melden, oder? Ich bin gegangen und wann ist am Sterben gewesen. Ich bin reingekommen und sie ist wieder besser gegangen.
Aber einmal ist es nicht mehr besser gegangen. Oder vielleicht eben doch definitiv besser. Am Freitag, 8. Februar 2008 hat sie Ueli Eberhard in die Notfallstation gebracht. Sie hat gewusst, dass sie sterben muss.
Und dann ist sie aber sehr witzig, sie hat eigentlich aufgestellt und gesagt, neues Leben, neues Glück und so. Das sind ihre letzten Worte.
Aber für das Glück war es noch nicht der Moment gewesen. Der Ueli Eberhard hat sie über das Wochenende gang wieder besucht. Oft ist sie eingeschlafen. Dann hat er ihr ein Zettel aufs Bett gelegt und ist heim.
Und dann ist sie fast böse geworden und gesagt, ich hätte können sterben und du machst nicht. Ich habe ihr einfach das Zettel aufs Bett geschrieben. Also, sie ist eingeschlafen gewesen.
Aber niemand mehr hat etwas können machen. Am Dienstagmorgen, am 12. Februar 2008, am Morgen um 2, hat das Spital am Ueli Eberhard mitteilt, dass Monika Morell gestorben ist.
Das Leben schreibt nicht auf Papier. Schau mich an, schau dich an. Von jedem Weg, den du gegangen bist, bleibt dir ein kleines Souvenir. Das Leben schreibt unter die Haut. Schau mich an, schau dich an. Und wenn man sich auch manchmal selbst belügt, die Zeit zerstört das Glück. Frag mich nicht, schau mir nur einfach ins Gesicht. Frag mich nicht, was ich vergessen will. Geh mit mir, gib mir die Hand und geh. Nicht, geh mit mir, schreib für mich, oh, schreib nur zu, das Buch meiner Liebe, das schreibst du. Du allein, schreib mir ins Herz hinein. Geh mit mir, gib mir die Hand und geh mit mir. Du allein, schreib mir ins Herz hinein.
Das Leben schreibt nicht auf Papier. Das war eine Sendung von Hans-Peter Gschwend über das Lebensleiden und die Kraft der Schlagersängerin Monika Morell.
Doppelpunkt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.